Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen heute Morgen. Dieses Lied, du siehst die Wunden, ein ganz tolles Lied, was Danny Blatt hier geschrieben hat. Und ich möchte jetzt für Menschen beten, die da sind und vielleicht eine Wunde haben. Lieber Jesus, danke, dass du unsere Wunden siehst, bei jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, es gibt keinen Mensch, der nicht irgendwo eine Wunde hat in seinem Leben, wo man sich immer wieder dran wund reibt und die einen Not bereitet, wo man sich schämt, wo man Angst hat, wo einem vielleicht die Perspektive nimmt, was auch immer. Ich danke dir, dass du das wahrnimmst, dass es dir nicht entkleidet und dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert. Ich möchte beten für die Menschen, die heute Morgen da sind, wo vielleicht in den letzten Tagen, Wochen diese Wunde besonders spüren, dass du sie ermutigst dahingehend, vielleicht auch diese Wunde näher anzuschauen, dich ranzulassen, vielleicht auch Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Ich bitte dich, Herr, dass diese Wunde nicht die Macht über den Menschen hat, sondern dass dein Sieg darüber steht. Segne diese Person besonderem Maße. Heute ist Muttertag, auch ein besonderer Tag, und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist die eine oder andere Frau hier, die einen Schmerz in sich hat, weil sie keine Kinder hat, keinen Mann. Herr, ich möchte auch da um deinen Trost bitten, um Mut und Zuversicht. Danke, dass du auch da helfen möchtest. Amen. Ja, ihr Lieben, es war an einem wunderschönen, sonnigen, herrlichen Tag. Die Mutter überlegt, was mache ich heute? Da kommt sie auf die Idee, ich mache den Großputz heute. Die Sonne scheint, da fällt der Dreck viel besser auf, wie wenn es so dunkel ist. Also, Kinder weggeschickt, damit Ruhe im Haus ist, keiner Sauerei macht. Und sie hat sich ins Zeug gelegt. Die Kinder waren weg, zwei an der Zahl, sind in die Jungschar gegangen. Irgendwann im Laufe des Nachmittages kommt der 8-jährige Sohn zurück. Die Mutter war soweit fertig daheim, alles tipptopp sauber, Boden gewienert und so. Und der Junge stürmt herein, tropfnass, braune Brühe, läuft da durch den Flur in die Küche, eine schöne Spur gezogen. Die Mutter schaut ihn an und sagt, Junge, wo kommst du denn her? Was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben den Durchzug durch das Rote Meer gespielt. Wie? Die sind durch trockenen Fußes durchgegangen. Dann sagt der Sohn, ja, aber ich war bei den Ägyptern. Ja, so kann es gehen. Genau. Wer weiß noch, um was es ging letztes Mal, als ich hier war? Ich glaube, man hat es gerade gelesen, oder? Nicht? Okay, wunderbar, dann hat es noch geklappt. Ja, das war einfach eine Geschichte zum Muttertag, genau. Aber es geht heute um eine andere Geschichte, nicht um den Durchzug vom Roten Meer, sondern ich möchte die Fortsetzungspredigt halten vom letzten Mal. Ich war am 12. März das letzte Mal hier. Weiß jemand, um was es da ging in der Predigt? Genau, es ging um den König Josaphat. Ich habe auch was mitgebracht für den, wo es weiß. Man muss nicht immer Geburtstag haben. Genau, es ging um den König Josaphat im Alten Testament, und wir haben die Frage gestellt, es heißt ja von ihm, er war mutig, er war fromm, und wie hat sich das gezeigt, seinen Mut? Was können wir von diesem König Josaphat lernen in einer Zeit, von einem Mann, der vor über 3000 Jahren jetzt vor uns lebte? Was können wir von einer Person lernen, die schon längst tot ist, in einer ganz anderen Zeit lebte wie wir heute? Okay, ich mache mal einfach weiter, ja. Und wir möchten deshalb in sein Leben hineinschauen, weil all das, was im Alten Testament steht, uns zur Lehre geschrieben wurde. Zur Lehre mit H. Also nützlich. Wir können etwas davon lernen für unser eigenes Leben. Es ist hilfreich, es bringt uns vorwärts und so weiter, schreibt der Paulus im Timotheusbrief. Und was haben wir gesehen im Leben vom König Josaphat? Wir haben ihn als einen mutigen und frommen König und mit einem priesterlichen Anliegen kennengelernt. Sein Anliegen war es unter anderem, mit Gott konsequent zu leben, als ein Gott hingegebener. Wir haben am Anfang der Predigt mal in die Vergangenheit geschaut, in seine Vorfahren und haben dort entdeckt, dass seine Vorfahren, Vater, Opa und Uropa, keine Helden waren. Die haben Dinge getan, die Gott ein Gräuel waren. Sie waren also überhaupt keine Vorbilder, wie man mit Gott unterwegs ist. Von denen konnte er nicht viel Positives lernen. Aber Josaphat, er machte keine halben Sachen wie seine Vorfahren. Da habe ich die Frage gestellt, welches Vorbild lässt du zurück? Deinen Kindern und Enkelkindern. Können sie etwas von deinem Leben lernen? Ich war kürzlich an einer Beerdigung von der Patentante meiner Frau. Da haben die Enkel im Gottesdienst, hat ein Enkel ein Zeugnis gegeben von dem Leben seiner Oma. Das war so ergreifend. Die anderen Enkel standen hinten dran. Und hat er erzählt aus dem Leben von seiner Oma, was er gelernt hat, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. An dieser Beerdigung, da hätte es keine Predigt mehr gebraucht. Super. Aber diese negativen Vorbilder, die Josaphat hatte, hielten ihn nicht davon ab, ganz Gott hinzugeben, zu leben. Er war ein Mann, der Farbe bekannte. Er war kein Chamäleon. Kein U-Boot-Christ, der am Sonntagabend untertaucht und am nächsten Sonntag wieder hochkommt. Er hat Glauben gelebt. Er war einer, der gegen den Strom schwamm. Und er stellte sich den damaligen Herausforderungen. Dieser Mann war mutig, der hat was ausprobiert. Der gab sich mit dem Ist-Zustand, wie es im Volk aussah, einfach nicht zufrieden. Er war mutig und dieser Mut zeigte sich darin, dass er zum einen konsequent den Götzendienst im Volk abschaffte und das kompromisslos. Er stellte sich selbst als Vorbild hin im Volk. Er hat keine halben Sachen gemacht, keine Kompromisse. Und da habe ich die Frage gestellt, wo gehst du Kompromisse ein? Wir stehen immer wieder in der Gefahr, das Wort Gottes abzuschwächen, einfach zu mildern. Dort, wo es klipp und klar ist, versuchen wir das irgendwie hinzubiegen, sodass es halt passt. Wir neigen dazu, Kompromisse einzugehen. Wo gehst du Kompromisse ein? Josaphat ist keine Kompromisse eingegangen. Er war mutig. Und auch wir können mutig sein. Ich habe die Bibelstelle erwähnt aus dem 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Gottes Geist lebt in uns. Und dieser Geist ist die Kraft, Dynamit heißt es dort, Dynamis, Dynamit. Er will uns mutig machen, mit Gott konsequent unterwegs zu sein, egal wo wir sind. Ihn zu bekennen, weil der Vers 8 geht weiter dann im 2. Timotheusbrief. So schäme dich nicht des Evangeliums. So schäme dich nicht. Und wie oft schämen wir uns, weil wir Angst haben, weil wir nicht wissen, wie es ankommt. Dieser Geist gibt uns Mut und Kraft. Und wir haben auch gesehen in der letzten Predigt, dass der geistliche Grundwasserspiegel im Volk Israel völlig abgesackt war. Das Wort Gottes war nicht mehr Wegweisung. Das Wort Gottes wurde nicht mehr beachtet, hatte nichts mehr zu sagen. Und das hat Josaphat erkannt und hat was dagegen unternommen. Er hat nämlich Männer zusammengenommen und hat sie losgeschickt, damit sie das Volk Gottes wieder unterrichten im Wort Gottes. Er hat geeignete Personen beauftragt, das Volk zu lehren. Und heute geht es nun weiter. Nachdem Josaphat den Mut aufbrachte, das Volk im Gesetz Gottes zu unterweisen, damit sie wieder wissen, was ein Gott wohlgefälliges Leben ist, passierte etwas ganz Eigenartiges. Also nochmal, er hat Leute losgeschickt, das Volk Gottes, um sie zu unterweisen im Wort Gottes. Das war der Kernauftrag. Ganz oben, oberste Priorität. Das Volk Gottes muss wieder unterwiesen werden im Wort Gottes selbst. Und dann passiert etwas ganz Überraschendes, was Eigenartiges. Das lesen wir dann in 2. Chronik. Ich will uns diesen Text lesen, Sie können ihn gerne mitlesen, ab Vers 9. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Und dann passiert was. Da kam das Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Und wieder was Überraschendes. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Und wieder was Überraschendes. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Das war sicher ein Gemecker, als die da waren. So wurde Josaphat immer mächtiger. Und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer zu Jerusalem. Und jetzt passiert wieder etwas. Eine Ordnung, da war kein Chaos, sondern da wurde geordnet. Und dies war ihre Ordnung nach ihren Sippen. In Juda waren Oberste über 1000, Adna der Oberste und unter ihm 300.000 streitbare Männer. Neben ihm Johanan der Oberste und unter ihm 280.000. Neben ihm Amasia, der Sohn Siris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte, und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Und aus Benjamin, Eliada, also wenn sie noch einen Namen suchen für ihr Kind, da hätte es einige Angebote. Und aus Benjamin, Eliada, ein streitbarer Mann, und unter ihm 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren. Neben ihm Josabat, und unter ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. Diese alle dienten dem König, außer denen, die der König in die festen Städte von ganz Juda gelegt hatte. Hat jemand kurz zusammengezählt, wie viele Soldaten das waren? Knapp 1,2 Millionen. Ganze Menge, oder? Wie viele Einwohner hat Kandern? Ein weniger, kurz drunter. Knapp 1,2 Millionen streitbare Männer. Zwei Hauptpunkte. Josaphat, ein reich beschenkter König. Erinnern wir uns daran, Juda war verhältnismäßig klein gegenüber den anderen Ländern, gegenüber den Nachbarstaaten. Das kleine Juda war unter den heidnischen Ländern wie eine Schafherde mitten unter den Wölfen. Wenn die Nachbarländer da angegriffen hätten, hätte Juda denen menschlich gesehen nichts entgegenzusetzen gehabt. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Die hätten sie einfach überrannt. Aber es hatte sich herumgesprochen, dass Gott die angreifenden Heere, die es auf Juda abgesehen hatte, in einen großen Schrecken versetzte. Kann man auch nochmal nachlesen, Kapitel 14. Dass Gott mit Juda war und damit mit Josaphat war, das sprach sich rum. Das war kein Geheimnis. Die umliegenden Völker, die Gottes Volk gern angegriffen und Beute geholt hätten, taten etwas ganz anderes. Nämlich, sie brachten Geschenke, um Josaphat gnädig zu stimmen. Ist ja meistens so. Wenn man was will vom anderen, bietet man ihm was an. Bestechung kann man das auch nennen. Und so wurde dieser Josaphat immer reicher, immer angesehener, immer mächtiger, haben wir gelesen. Bedenken wir aber, vergessen wir das nicht, der fromme und mutige König mit seinem Anliegen, Gottes Wort zu seinem Volk zu bringen, wurde trotzdem oder eben gerade deshalb ein mächtiger König. Dass ihm von anderen Machthabern die Hände gefüllt wurden, war Gottes Geschenk an ihn. Gott hat diese Arbeit, dass er Wert darauf gelegt hat, dass das Volk Gottes unterrichtet wird. Gott hat einfach diese Arbeit gesegnet. Im Grunde genommen hat sich hier in gewisser Weise schon Matthäus 6, Vers 33 erfüllt, wo es heißt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wenn wir das, was Gottes Herzensanliegen ist, an oberste Stelle haben, dem wirklich Priorität schenken, dann wird Gott uns alles andere schenken, was wir brauchen. Nicht unsere Wünsche erfüllen, aber das geben, was wir brauchen. Und da meine ich, das ist doch schon der Hammer, oder? Das ist doch das Überraschende. Josaphat lässt das Wort Gottes in Juda lehren und das Volk drumherum bekommt Respekt vor diesem kleinen Volk. Die bekommen es mehr oder weniger mit der Angst zu tun. So nach dem Motto, die lassen wir lieber mal in Ruhe, wenn wir die angreifen, das könnte wirklich ins Auge gehen. Das könnte ein Rohrkrepierer werden. Ich finde das einfach großartig. Dieser Zusammenhang, dass Josaphat Wert drauf legt, dass das Volk Gottes wieder unterrichtet wird im Wort Gottes, im Gesetz, dass ihm das viel wichtiger ist als alles andere. Und auf der anderen Seite gibt Gott seinen Segen dazu und schenkt ihm eine Zeit des Friedens. Er hätte auch Männer losschicken können, die neue Strukturen bringen und was weiß ich alles, hat er nicht gemacht. Er wollte, dass das Wort Gottes wieder unter das Volk kommt. Aber ihr Lieben, das muss nicht immer so sein. Nicht, dass wir nun die Gleichung aufmachen, okay, Gottes Wort lehren und gehorsam sein, dann folgt Erfolg in Form von, ja, dann geht es bergauf, dann werde ich gesund, dann füllt sich mein Konto, dann folgt Ergebung der Feinde, dann bekomme ich einen neuen Job, ich bekomme eine Frau, dann folgt Gemeindewachstum. Ein Bekannter von mir hat offen und ehrlich erzählt, er war immer knapp mit dem Geld. Und seine Freunde, die hatten immer mehr. Und hat er gesagt, hat er gefragt, wie macht ihr das? Ja, lies mal Maleachi 3, Vers 10. Was steht dort? Genau. Wenn du den Zehnten gibst, dann wird Gott deine Scheunen füllen mit Korn und so weiter. Da hat er gedacht, ja, okay, dann mache ich das auch. Dann gebe ich auch meinen Zehnten und dann werden meine Scheunen, mein Geldbeutel voller. Falsche Motivation. Ich gebe nicht, damit ich wieder was bekomme. Das passt nicht. Gott sieht unser Herz an und weiß, aus welcher Motivation wir das machen. Also passen wir auf, dass wir nicht die Gleichung machen, so nach dem Motto, gehorsam sein, dienen und so weiter, dann. Gerade in der Apostelgeschichte und im Leben von Paulus sehen wir und auch in der Kirchengeschichte, dass das nicht immer so laufen muss. Das kann es geben und es gibt es auch. Es gibt viele Beispiele in der Kirchengeschichte, wo wir das sehen, auch im Leben und vielleicht haben wir das auch selber schon erlebt, dass Gott die Dinge segnet. Aber es muss nicht immer so sein. Das sehen wir auch in der Kirchengeschichte und ich habe hier Bibelstellen aufgeschrieben, wo wir das sehen. Oder denken wir an muslimische Länder, Nordkorea, wo Menschen leiden um Jesu Willen, weil sie gehorsam sind. Lesen Sie mal das Heft von Open Doors. Da sind Menschen treu, sie stehen zum Wort Gottes, sie verkündigen es und müssen es eventuell mit dem Leben bezahlen. Auch das gibt es. Es gibt immer beide Seiten. Bei Josaphat und bei vielen anderen lief das anders. Er wurde von den Nachbarvölkern geachtet und erlebte eine ganz besondere Zeit des Friedens und der Freude. Es heißt, es ging ihm sehr gut. Und wie ist das, ihr Lieben? Wie ist das bei dir, wenn es dir sehr gut geht? Wenn es flutscht? Wenn es einfach top ist? Wenn man, ja eigentlich hat man keine großen Probleme? Dann ist da immer eine Gefahr dabei. Und ich habe mich gefragt, ob bei Josaphat auch, ob er auch um die Gefahr gesegneter Zeiten wusste. Denn gute Zeiten bergen Gefahren in sich. Das kennen wir doch alle. In guten Tagen lauert zum einen die Gefahr der Oberflächlichkeit oder die Gefahr des Vergessens. Man gewöhnt sich ja so schnell an das Gute, dass das Gute zur Selbstverständlichkeit wird. Wie schnell gewöhnen wir uns Männer daran, dass die Hemden im Schrank gebügelt sind. Die kommen ganz alleine da rein. Die Meinzelmännchen machen das. Wann hast du letztes Mal einer Frau gedankt, also wenn wir schon Muttertag haben, mal ganz bewusst gedankt, danke Schatz oder Spatz oder was auch immer, für das gebügelte Hemd. Wir gewöhnen uns so schnell an das Gute, dass es zur Selbstverständlichkeit wird. Das warme Wasser heute Morgen unter der Dusche. Klar muss da warmes Wasser rauskommen. Die passende Schuhe zum passenden Kleid. Und ich kenne Leute, die können sich dann die Schuhe raussuchen, was ich heute anziehe, weil es da eine ganze Menge hat. Selbstverständlich. Oder dass du auf dem WC sitzt und drückst nachher auf die Spülung. Das geht in die Kanalisation und ist weg. Ganz einfache Dinge. Die Medizin. Ich habe Kopfschmerzen. Ich hole mir eine Tablette. Dass es eine Schule gibt, wo unsere Kinder unterrichtet werden. Dass wir heute Morgen hier sind, in der Gemeinde, keine Angst haben müssen, dass jetzt da irgendwelche Leute reinkommen und schlimme Sachen anstellen. Wie gut geht's uns? Aber wird das nicht die Gefahr auch, oder hat es nicht die Gefahr in sich, dass es schnell zur Selbstverständlichkeit wird? Vielleicht argumentieren wir sogar noch, ja, Moment mal, ich arbeite ja auch hart dafür, ich gehe jeden Tag an meine 8-9 Stunden arbeiten. Ich habe das ja auch verdient. Wie viele Leute arbeiten noch härter und haben diesen Luxus nicht? Ihr kennt sicherlich den Spruch, wenn es dem Esel zu wohl ist, dann begibt er sich aufs Eis und tanzt. Was meint, wenn es jemandem so gut geht, riskiert er noch mehr und wird leichtsinnig. Doch Übermut kann man leicht zu Schaden kommen. Auch Gottes Wort kennt diesen Gedanken bzw. diese Gefahr des Vergessens oder der Überheblichkeit. Und deshalb lässt Gott schon das Volk Israel sehr früh in der Wüstenwanderung wissen und lehren. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und du sagen möchtest in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Aber gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt. Oder ich denke an das Wort von Paulus, was hast du, das du nicht empfangen hast? Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, spüren wir das Anliegen Gottes? Es sind Worte zur Ermahnung der Dankbarkeit. Dass wirklich nichts selbstverständlich ist. Wir nehmen das oft so einfach hin. Ja klar. Nein, nicht klar. Und deshalb auch zwei Fragen. Wo bist du undankbar? Was ist bei dir zur Selbstverständlichkeit geworden im Laufe deines Lebens? Wo hast du dich einfach dran gewöhnt? Und wie könnte sich der Dank in deinem Leben zeigen? Woran ist zu erkennen, dass du ein dankbarer Mensch bist? Gute Zeiten, wenn es uns gut geht, das birgt immer die Gefahr in sich, die Gefahr der Oberflächlichkeit und des Neides. Und die andere Gefahr ist, die des Neides. Gönnen wir die Segnungen Gottes anderen Menschen? Den Menschen neben uns, oder sind wir neidisch, wenn es bei ihm besser läuft? Wenn er das größere Stück Kuchen bekommt? Wenn der neben uns den besseren Schulabschluss hat, die bessere Note, vielleicht das duale Studium bekommt und ich bekomme eine Absage, kann ich mich mitfreuen? Neid ist im Wort Gottes nichts Fremdes. Eben, dass wir dem anderen das Gute nicht gönnen. Zum Beispiel das Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg, wo alle arbeiten und am Ende des Tages wird ausbezahlt. Die einen haben den ganzen Tag gearbeitet, die letzten ja nur eine Stunde. Und alle bekommen das Gleiche. Und das ist große Halleluja-Stimmung. Super, wir haben alle einen Denar bekommen. Lasst uns umarmen und fröhlich sein. War so? Scheiße, was? Gemecker war, Ärger war, Streit ist ausgebrochen. Sodass derjenige dann sagen muss, der ausbezahlt hat, habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel, also sauer, weil ich so gütig bin? Oder denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Anstatt sich mitzufreuen, mit hineinzugehen und mitzufeiern, bleibt er draußen und ist sauer, enttäuscht und wütend. Da lesen wir, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Das ist so ein Depp, oder? Entschuldigung. Ja, aber das ist ja das Problem des Neides, denn Neid macht aus uns solche Menschen. Oder denken wir gleich am Anfang der Bibel, 1. Mose 4, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte seinen Blick. Ja, wie ist das bei dir, wenn es dem anderen anscheinend von außen her gesehen besser geht? Gehst du dann hin und nimmst ihn in den Arm und sagst, hey, ich freue mich mit dir von Herzen, aber ich meine es jetzt ernst. Also man kann ja auch den anderen im Arm sagen, ich freue mich, und im Herzen denke ich, nein. Oder schreibe ihm eine Karte, ein E-Mail, WhatsApp, was weiß ich, und drück meine Freude aus, oder sitze ich daheim auf dem Stuhl und denke, das kann ja jetzt wohl nicht angehen, oder? Ein wunderschönes Wort aus den Sprüchen. Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben. Wow, da ist Freude, da ist Wonne, da geht es einem gut. Das Gegenteil ist, aber Neid ist wie Eider in den Gebeinen. Hatten Sie schon mal Eider in den Füßen? Also brauchen Sie nicht haben, ist nichts Angenehmes. Ihr Lieben, Neid, Eifersucht, Missgunst, Rivalität untereinander sind das Gegenteil von Güte, von Gutes tun. Diese Dinge machen kaputt, die zerstören Beziehungen, die machen einsam, die fügen unnötige Schmerzen zu. Und deswegen nochmal die Frage, kannst du dich von Herzen mitfreuen, wenn es vordergründig anderen besser geht als dir? Wenn der neben dir den besseren Job hat, das schönere Haus, die sportlichere Frau, den besseren Schulabschluss, was es auch immer ist. Wir haben gerade einen kleinen Ausflug gemacht, jetzt kehren wir wieder zurück zum Josaphat, weil dem es gut ging. Gott schenkte ihm etliche Jahre des Friedens und des Wohlergehens. Ob ihm das zum Segen diente oder ob er das auch vergaß, wo er das herbekommen hat, ob er darüber stolperte, das werden wir in der nächsten Predigt sehen. Es gibt wieder eine Fortsetzung von heute. Es ist ein besonderes Geschenk Gottes, wenn wir Zeiten der Freude, des Wohlergehens und des Friedens erleben. Freuen wir uns und sind dankbar für all das Gute, das wir täglich genießen dürfen. Und lassen doch den Dank andere Menschen spüren. Und auf der anderen Seite, da wo wir vielleicht heute Morgen im Gottesdienst, im Hören vom Wort Gottes, wo wir im eigenen Herzen erkennen, Mensch, da gibt es bei mir so eine Ecke, da bin ich auch neidisch. Da gibt es bei mir Missgunst, da ist Undankbarkeit. Da lasst uns diese Dinge ans Kreuz bringen. Sprechen wir es in der Beichte an und aus. Die Beichte ist solch ein gutes Ding. Ja, das Beichtgespräch kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, neues Denken und neues Handeln einzuüben nach Römer 12. In der Beichte geht es aber nicht darum, jemanden zu finden, der mir Recht gibt und sagt, du armer Kerl, du armer Tropf und ach. Darum geht es nicht in der Beichte. In der Beichte geht es darum, dass ich jemand habe, vor dem ich ein Bekenntnis ablegen kann über meiner Schuld, der mir zuhört und mit mir diese Schuld dann auch zusammen bei Jesus unter dem Kreuz ablegt und mir die Vergebung zuspricht. Darum geht es in der Beichte. Und zum Kreuz, da gehört alles hin, was dorthin gehört. Ob das Streit ist, Missgunst, Rechthaberei, Neid, alle Arten des Egoismus und so weiter. Das ist die Chance, die uns Jesus gibt. Und ein weiteres, was mir bei Josaphat auffällt, ist, Josaphat ist auch ein vorausschauender König. Josaphat war klar, dass für Juda nicht immer Friedenszeit sein würde. Gottes Volk musste mit Kampf rechnen. Irgendwann werden sie kommen. Die schauen sich das nicht zu und die werden nicht immer Geschenke bringen. Irgendwann kommen sie nicht mit Geschenken, sondern mit dem Schwert. Das wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und darauf wollte Josaphat sehr gut vorbereitet sein. Er überließ das nicht einfach dem Zufall. Er machte nicht vor der Realität die Augen zu und dachte, oh ja, wird schon werden, bekommen wir schon hin. Wir haben ja Gott auf unserer Seite. Oh ja, wird schon klappen, wird schon schief gehen, so nach dem Motto. Nein, dieser Josaphat war ein vorausschauender König. Wie gut, dass er streitbare Männer, gut ausgebildete, erfahrene Männer hatte. 1,2 Millionen. Und da war kein Chaos bei diesen 1,2 Millionen. Da gab es eine Ordnung, haben wir gelesen. Wenn du gut ausgebildete Männer haben möchtest, was setzt das voraus? Ups, nichts. Training. Ja. Ja, Fußballleute, trainiert ihr schon für den 2. Juli, oder nicht? Ihr wollt gewinnen, nehme ich an. Ihr trefft euch sicher vorher mal zum Trainieren. Ja. Wenn du gut ausgebildete Männer haben möchtest und den Kampf gewinnen willst, dann benötigt es konsequente, nachhaltige Ausbildung, leidenschaftliches Training. Und dabei ist völlig klar, die Ausbildung, das Training dieser Leute kann nicht erst dann beginnen, wenn der Kampf da ist. Die muss vorher geschehen. Und wie Josaphat mit kommenden Kämpfen rechnen musste, so müssen auch wir als Kinder Gottes darauf vorbereitet sein. In einem alten Lied heißt es, rüstet euch, ihr Christenleute. Warum? Paulus schreibt im Epheserbrief, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, der über diese gottlose Welt herrscht und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Da beschreibt Paulus unseren Gegner. Und ihr Lieben, dieser Gegner ist kein Anfänger. Der ist geübt im Kampf. Und er setzt alles, wirklich alles daran, Kinder Gottes zu Fall zu bringen, aus der Bahn zu schmeißen oder sie unglaubwürdig zu machen oder was auch immer. Und er lässt nichts unversucht. Paulus sagt, er ist hinterhältig. Und dieses Hinterhältige, dieses Listige kann manchmal ganz fromm christlich aussehen. Das hat ja Jesus selbst schon erfahren in Matthäus 4, wo er in der Wüste ist. Wie kam der Satan, um ihn zu versuchen? Er hat Bibelworte zitiert. Ganz schön fies. Aber wir wollen nicht vergessen, ihr Lieben, unser Feind ist ein besiegter Feind. Er hat verloren. Das wollen wir nicht vergessen. Unser Feind, der uns angreift, hat letztlich den Kampf verloren und wir stehen auf der Seite des Siegers. Vergesst das bitte nicht. Egal wie dein Kampf aussieht, du stehst auf der Seite des Siegers. Du kämpfst gegen einen besiegten Feind und er wird nicht das letzte Wort über deinem Leben haben. Niemals. Das letzte Wort hat Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und das gilt. Und das möchte ich im Kopf haben, im Herzen haben, in dem Kampf, in dem wir täglich stehen. Aber ich möchte auch üben. Ich möchte üben, gegen diesen besiegten Feind mich zu wehren und das nicht einfach über mich ergehen zu lassen. Ich möchte üben, ich möchte die geistliche Waffenrüstung, von der Paulus auch im Epheserbrief schreibt, mit der möchte ich üben zu kämpfen. Diese geistliche Waffenrüstung ist eine hervorragende Rüstung, mit der die Schlacht zu gewinnen ist. Aber, was bei jeder Rüstung gilt, ich muss es gewohnt sein, mit ihr umzugehen. Ich muss darin Übung haben. Ohne Übung nützt mir diese Rüstung nichts. Im Gegenteil, sie ist hinderlich. Sie bringt mich zu Fall. Kennt ihr eine Geschichte, wo das beschrieben wird? David, genau. David hat die Rüstung vom Saul angezogen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 39. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm und auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und jetzt, David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit umzugehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Vergiss es, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt, und legte es ab. Genau. Man muss es geübt sein, mit einer Rüstung umzugehen. Oder stellen Sie sich mal die Feuerwehr vor. Eine Feuerwehr, die nie den Ernstfall übt. Im Gegenteil, sie treffen sich im Feuerwehrheim und genießen die Wärme, das gute Bier bei einem Leberkäse wecken. Und dann kommt der Großbrand. Da ist Chaos pur. Da laufen alle kopflos durcheinander rum. Bevor nur ein Tropfen Wasser aus dem Schlauch kommt, ist die Hütte längst abgebrannt. Nee, wenn es brennt, dann muss jeder Handgriff sitzen. Jeder muss wissen, was sein Job ist. Würden Sie sich einem Arzt anvertrauen, bei einer Herzoperation zum Beispiel, der das Buch nebendran liegen hat und dann zuerst mal lesen muss, was muss ich jetzt machen? Würden Sie zu dem gehen? Also ich nicht. Nee, der muss ein Handwerk verstehen, und damit er sein Handwerk versteht, muss er vorher an Schweinsherzen trainieren. So ist das. Und ihr Lieben, das gilt auch für uns. Überlassen wir das nicht einfach dem Zufall, sondern üben wir uns im Wort Gottes, dass wir es anwenden können, damit wir die Angriffe abwehren können. Und das Üben sollte in den Friedenszeiten geschehen, da wo es gut geht. Dass wir die Zeit nicht verplempern, sondern dass wir die ruhigen, die guten, die Friedenszeiten dafür nutzen. Lernen wir zum Beispiel jetzt schon Bibelverse auswendig. Bibelverse auswendig lernen für den Tag, wo wir nicht mehr lesen können oder wo wir vielleicht keine Bibel mehr haben. Es gilt, das, was wir in uns haben, das, was du in deinem Herzen hast, das kann dir niemand nehmen. Das, was du in deinem Herzen hast, das kann dir niemanden nehmen. Bleiben wir also wach und lassen uns nicht einlullen, üben wir uns darin, in Gottes Wort zu Hause zu sein, uns in diesem Wort, in diesem Schatz auszukennen. So gut auszukennen wie auf dem Smartphone. Ich staune immer wieder bei jungen Leuten, wie ruckzuck das geht. Ein Pflegekind zu Hause, Vokabeltest geschrieben, ging voll in die Hosen. Kam nach Hause, hat gesagt: Was hast du gelernt? Ich habe gesagt: Wenn du deine Vokabeln so viel angeschaut hättest, wie du das Smartphone in der Hand hattest, hättest du mit Sicherheit eine bessere Note geschrieben. Was glaubt ihr, wie die Antwort war? Da könntest du recht haben. Hat mir gut getan. Ja, kennen wir uns im Wort Gottes so gut aus wie im Smartphone oder in der Zeitung, die wir täglich lesen, oder im Kaufland oder ich weiß, wo man hier einkauft, im Hieber, wo ich genau weiß, wenn ich Salz will, muss ich in diese Richtung laufen. Dort im Regal steht's. Zweite unterstes Regal, rechts, zack. Vielleicht weiß ich sogar noch den Preis. Sind wir darin zu Hause, ihr Lieben, was uns in der Not und Anfechtung auch eine Hilfe ist? Da müssen wir keine Angst haben vor Zeiten der Not oder der Anfechtung. Jeremia lässt uns wissen, und das macht uns Mut, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, also die Friedenszeit vorbei ist, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist Gottes Wort an dich. Das ist seine Verheißung für dich. Für jeden, der im Wort Gottes zu Hause ist. Und ich wünsche uns, dass wir das von Josaphat lernen und so wie ihr gut gerüstet sind. Dieses Gerüstetsein meint nahe bei Jesus zu allen Zeiten. Gerade auch in den Tagen, in den guten Tagen. Dass wir die ruhigen, die guten Zeiten nutzen für das, wenn es kommt, wenn es nicht mehr so gut läuft. Dass wir unterwegs sind mit der Verheißung, die in einem Lied zum Ausdruck kommt, und damit möchte ich schließen. Wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Retter, der hört ein ernst Gebet. Zusammenfassung aus dem Leben Josaphats. Josaphat, ein reich beschenkter König. Er lässt das Wort Gottes in das Volk bringen, lässt sie das Wort Gottes lehren. Er hat Friedenszeit. Aber die guten Zeiten bergen Gefahren in sich. Einmal die Gefahr der Oberflächlichkeit und des Vergessens. Die andere Gefahr ist die des Neides. Und Josaphat, ein vorausschauender König, Kinder Gottes sind umkämpft. Aber du stehst auf der Abschlussliste Satans, aber er ist besiegt. Und deshalb nutze die guten Tage, die guten Zeiten, um dich auf die schwierigen Tage vorzubereiten, von denen du sagst, die mag ich nicht, wie wir in Prediger 12 lesen. Vielen Dank für freundliches Zuhören. Amen.